radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Jawohl, und geht hoffentlich auch wählen. Leute, am 23. Februar ist Bundestagswahl und da habe ich mir gedacht, wir steigen jetzt auch mal ein in den Wahlkampf. Denn wer in den Umfragen prozentual stärker steigt, als die Lebensmittelpreise es tun, der muss bei radikal und reduziert dann auch mal Rede und Antwort stehen. Foodwatch sagt, keine andere Partei hat mehr im Angebot, was die Bekämpfung von Gierflation, Mogelpackungen und eben stark steigenden Preisen angeht. Auf der anderen Seite, fordern ist einfach, umsetzen nach der Wahl etwas ganz anderes. Wie realistisch ist zum Beispiel, ja, ein Preisdeckel für Grundnahrungsmittel? Darüber rede ich mit Ina Latendorf, bis jetzt ernährungspolitische Sprecherin der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag. Das würde sie auch gern bleiben. Los geht's. Hallo, Frau Latendorf.
Hallo, guten Morgen.
Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, unter anderem einen Preisdeckel haben Sie im Angebot. Da sprechen wir gleich drüber. Wir arbeiten uns jetzt mal Stück für Stück durch. Ich würde Sie gern noch einfach ganz kurz vorstellen. Sie kandidieren auf Platz 2 der Landesliste für die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hinter einem der jetzt mittlerweile berühmten Silberlocken. Viele wollen ja sagen Silberrücken, hinter Dietmar Bartsch. Aber es sieht ja von den Umfragen her so aus, als könnten Sie als ernährungspolitische Sprecherin dann auch in der nächsten Legislaturperiode weitermachen. Richtig zusammengefasst erstmal?
Genau, die Prognosen sagen das doch.
Dann reden wir jetzt mal über Prognosen und über Wünsche und Forderungen für nach der Wahl. Mir hat sehr gut gefallen, was ich auf Ihrer Website gelesen habe. Sie sagen nämlich, unsere Forderung, Doppelpunkt, Essen soll gut schmecken. Und da habe ich gedacht, gut, das ist anschlussfähig in alle Richtungen. Wahrscheinlich wäre die AfD sogar da dagegen, aber ansonsten haben sie wahrscheinlich jeden dabei. Ich sehe aber, das ist natürlich lustig, das ist der erste Satz, das Essen soll gut schmecken, es geht aber weiter mit und gesund sein und alle sollen es sich leisten können.
Ja.
Und so einfach diese Sätze sind, so auffällig ist dann doch, dass unter anderem Foodwatch ganz einfach festhalten muss, schon diese kleinen Feststellungen gehen über das hinaus, was offenbar so ziemlich alle anderen Parteien im Programm stehen haben zum Thema Lebensmittelpreise und Lebensmittelqualität. Das geht teilweise gegen Null. Warum haben Sie sich entschieden, hiermit Wahlkampf zu machen?
Das Thema, das haben wir jetzt nicht erst zum Wahlkampf aufgegriffen. Wir haben schon 2022 Anträge zu Grundnahrungsmitteln gestellt. Wir haben die Anträge auf eine kostenfreie Kita- und Schulverpflegung, die ja sozusagen Grundlage sein soll, dass gesunde Ernährung auch in die Bildung kommt, dass man Kinder an gesunde Ernährung heranführt. Das haben wir ja schon seit 2013 beantragt im Bundestag. Und insofern ist das jetzt nicht explizit als Wahlkampfthema aufgeploppt, sondern wir verfolgen das Thema schon ganz lange. Also zu Lebensmittelpreisen hatten wir ja auch schon 2022 und 2023 kleine Anfragen gestellt, weil da ja die Inflation so richtig ins Rollen geriet und man gemerkt hat, dass sozusagen die Preise gar nicht mehr bezahlt werden können. Und das betrifft eben gerade hochwertige Nahrungsmittel, die sich viele Menschen nicht mehr leisten können.
Ja, es sind die hochwertigen Nahrungsmittel und es sind gleichzeitig ja die Preiseinstiegsmarken, die sogenannten, die auch im Preis gestiegen sind. Darüber haben wir hier im Podcast unter anderem auch berichtet, wovon natürlich Einkommensschwache stärker betroffen sind. Denn man hat ja nur ein festes Budget, das man ausgeben kann.
Genau.
Wir reden gleich über all das. Sie haben es gerade angesprochen, gerade in den vergangenen Jahren. Also wir reden ja über den Zeitraum ungefähr Anfang 22 bis jetzt. Haben wir Preissteigerungen von über 35%, je nach Untersuchung, die man sich anschaut. Ich werde dazu auch auf meiner Steady-Seite hier von Radikal und Reduziert einige aktuelle Zahlen mal veröffentlichen, damit man mal wegkommt von diesen Prozenten. Es gibt nämlich auch Untersuchungen, die sagen, dass quer durch die Bank wir alle mittlerweile 2 bis 3 Produkte pro Einkauf weniger kaufen als noch vor 3 Jahren. Das heißt, dieser Verzicht, der ist mittlerweile da, davon sind fast alle betroffen, außer mir kann total egal sein, wie viel Geld ich ausgebe. Was ist Ihr Eindruck? Ich weiß, dass Sie auch im Haustürwahlkampf unterwegs sind und sich zurzeit die Füße abfrieren da draußen. Wie groß ist der Einfluss dieses Themas, dieses ich muss jetzt verzichten, ich kann daran auch nichts ändern an dieser Situation, denn ich muss ja weiter einkaufen, ich muss was essen und meiner Familie auch was auf den Tisch stellen. Wie groß ist der Einfluss dieses Themas auf die Stimmung bei Ihnen im Land, vielleicht auch in der gesamten Republik und wenn man es dann mal überträgt, auf die Umfragen. Was macht das mit den Menschen?
Egal, wo man ist, ob man am Infostand oder an der Haustür, die Steigerung der Lebenshaltungskosten insgesamt wird immer thematisiert von den Menschen. Also das brauchen wir nicht ansprechen, das kommt von alleine, dass alles teurer wird, dass man eben beim Wochenendeinkauf nur noch die Hälfte im Korb hat, also ein bisschen übertrieben, aber wirklich, dass man sich nicht mehr so viel leisten kann, dass man darauf verzichtet, auch mal essen zu gehen, sich ein bisschen Luxus zu leisten. Das zieht sich durch ganz viele Gespräche durch und das macht die Leute ein Stück weit sehr betroffen in ihrer persönlichen Haltung und auch wütend. Das muss man so sagen. Ich glaube auch, dass das so wenig aufgegriffen wird, dass es zu wenig sichtbare Initiativen dagegen gibt. Und für mich ist bedenklich, dass das teilweise auch populistisch genutzt wird, wenn man Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielt. Das begegnet uns in Gesprächen auch oft, leider, dass man diese Argumentationen ausnimmt. Wenn die weniger hätten, hätten wir mehr. Da muss man aufklären, dass das nicht der Fall ist. Aber diese Diskussion zieht sich eigentlich durch wie ein roter Faden. Und ich finde, es wird zu wenig darüber gesprochen, auch wenn man jetzt Kanzlerduell oder Ähnliches erlebt hat, spielt es kaum eine Rolle, wie das tägliche Leben sich gerade für die ganz normalen Menschen gestaltet. Und wir sprechen da nicht von den Leuten, die jetzt irgendwie auf soziale Leistungen angewiesen sind, sondern es geht komplett durch die Mittelschicht, die das Thema auch ganz besonders betrifft. Und da macht auch eben wütend, und das ist ja sozusagen auch kein neues Thema, dass die Mitnahmeeffekte bei Preissteigerungen eben so enorm sind, dass da immer mitverdient wird bei den ärmsten oder den mittleren Einkommen und sich da in der Mitte Lebensmitteleinzelhandel die goldene Nase verdient wird.
Darüber sprechen wir gleich auch über ein paar Ideen, die Sie im Wahlprogramm stehen haben, wie man etwas dagegen tun könnte. Um Ihre Beobachtungen aus dem Wahlkampf, also quasi einzelne Fallstudien mal zu unterstützen, haben Sie, glaube ich, Zuspruch von einer eher unerwarteten Richtung aus Ihrer Sicht. Das eher arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt gerade in der Frankfurter Allgemeinen, unter anderem wurde darüber berichtet, ganz eindeutig eine Untersuchung präsentiert, die nahelegt, Anhänger von AfD und BSW schauen negativer auf die Inflation, also überschätzen die Preissteigerungen offenbar sogar noch. Und das stärke tatsächlich bei der Bundestagswahl die Ränder und würde ausgerechnet dort mobilisieren. Wenn wir jetzt Mecklenburg-Vorpommern sehen, dann könnte man annehmen, die Umfragezahlen, die wir zurzeit aus Ihrem Land haben, verglichen mit der Kaufkraft, solche Korrelationen sind immer schwierig, aber die würden das auch belegen. Also Mecklenburg-Vorpommern mit Bremen relativ weit hinten bei der Kaufkraft, die AfD aber bei um die 30% zurzeit. Gleichzeitig hat die AfD zu diesem Thema nichts im Wahlprogramm stehen. Das heißt, sie treffen an der Tür auf wütende Menschen, die im Zweifel ganz rechts ein Kreuz setzen, in der Hoffnung, es würde sich danach was ändern. Was dann aber höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist, denn die versprechen ja nicht einmal was.
Ja, da muss man unterscheiden. Da muss man unterscheiden, was bei denen im Wahlprogramm steht und was sie versprechen. Denn ich bin ja jetzt auch auf vielen Podiumsdiskussionen, wo wir gemeinsam mit auch den politischen Kontrahenten sitzen. Und da wird das dreist in die Kamera gesagt, dass das Leben billiger wird, wenn man sie wählt. Und da muss man immer gegenhalten. Man hat nicht immer die Möglichkeit, gerade auf solchen Podien, weil die Redezeit begrenzt ist oder weil man dann eine andere Frage kriegt. Aber das wird wirklich ganz dreist ins Mikro gesagt. Und da wird auch wirklich getäuscht mit dem, was in Wahlprogrammen steht und dem, was man tatsächlich dann bei Gesprächen am Infostand sagt.
Ja, und dem, was ja nun mal auch unabhängige Wissenschaftler und jetzt zurzeit Meinungsforscher und so weiter dazu erheben. Also es gibt, glaube ich, keine Aussage, die sagt, Wirtschaftskraft und Realeinkommen steigen, wenn die AfD etwas zu sagen hätte. Dann bleiben wir doch mal dabei, denn was glauben Sie denn, würde in diesem Wahlkampf, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs passieren, wenn dieses Thema Lebensmittelpreise, das erstens unstrittig da ist und zweitens auch unstrittig so ziemlich jeden im Land betrifft, wenn das einen größeren Stellenwert hätte? Und anders gefragt, warum hat es das eigentlich nicht? Die SPD hat es probiert auf ein paar Wahlplakaten mit dem Kanzlerkandidaten Scholz, weniger Steuern auf Lebensmittel, das war es dann aber auch. Wieso dringt dieses Thema nicht durch?
Ja, ich glaube, da müsste man einigen Leuten ja auch auf die Füße treten, denn gerade die Teuerung, die als Mitnahmeeffekt wir feststellen müssen, die sind ja sozusagen oben drauf geschlagen. Und da müsste man sich mit Konzernen anlegen, die diese Teuerung tatsächlich noch explodieren lassen. Da müsste man auch sich mit Herstellern anlegen, die zum Beispiel Mogelpackungen ja derzeit auf den Markt bringen. Das ist ja eine wahre Flucht. Wenn ich vorher irgendwie eine Margarine mit 250 Gramm Inhalt hatte, hat die jetzt nur noch 200, manchmal nur noch 175 Gramm und der Preis ist gleich geblieben. Das Gleiche gilt ja für Fruchtsäfte oder für andere Produkte, wo man wirklich in den Verpackungen mogelt. Und das hat keiner in der Vergangenheit aufgegriffen. Und das ist natürlich auch so, dass man sich dem auch stellen müsste, der Nachfrage, was habt ihr denn in den vergangenen Jahren getan, in den vergangenen Bundesregierungen? Da gucke ich nicht nur auf die letzte, sondern auch die davor, die ja solche Entwicklungen möglich gemacht hat. Und auch die Konzernbildung im Einzelhandelsbereich, dass man das reduziert ist auf 4 Akteure, die ist ja nicht sozusagen von jeher so gewesen. Das hat man ja auch zugelassen, indem man da nicht mal strenger aufs Kartell geguckt hat. Und und die Vorschläge auch der letzten Bundesregierung zur Entlastung von Haushalten sind ja marginal. Und Anträge, wie sie von uns kamen, wie wir ja auch sozusagen, die haben wir uns ja nicht im luftleeren Raum ausgedacht, die Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Grundnahrungsmittel auf 0 zu reduzieren. Das sind ja Modelle, die in anderen EU-Ländern auch schon angewandt wurden. Und trotzdem ist es von der breiten Mehrheit im Bundestag abgelehnt worden. Und ich glaube, auch das müsste man dann bekennen, wenn man das Thema jetzt zum Thema in der Wahl macht. Ich würde mir die Nachfrage viel mehr wünschen. Also, dass auch die Menschen danach fragen, was habt ihr denn bisher gemacht? Was ist denn dabei rausgekommen und was sind dabei eure Ziele? Ich glaube, die Menschen würden danach fragen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Haben wir jetzt auch auf Podiumsveranstaltungen gesehen. Aber in der medialen Fragestellung werden andere Fragen in den Vordergrund gerückt. Ich halte das für ein Stück weit auch für Ablenkung.
Es gibt ja Untersuchungen, die selbst in den USA nahelegen, dass der zweite Wahlsieg von Donald Trump wirklich auch mit den dort in ähnlicher Weise massiv gestiegenen Lebensmittelpreisen zu tun gehabt hat, jedenfalls anteilig. Auch die Lehre wurde offenbar hier nicht wahrgenommen. Sie sagen ja, der Mut fehlte, man müsste sich mit Konzernen anlegen. Das machen in Deutschland ja immer wieder Einzelne. Also es gibt die Mogelpackung des Jahres, wenn eine Verbraucherzentrale das Geld und die Manpower hat, sich um sowas zu kümmern. Es gibt vereinzelte Klagen gegen irreführende Werbung und so weiter. Reden wir doch mal im Einzelnen darüber. Das Stichwort Mogelpackung zum Beispiel. Was die Menschen einfach ja ärgert. Gleichzeitig ist es ja mittlerweile fast so wie ein drolliger Termin im Jahr geworden. Wer ist denn dieses Jahr Mogelpackung? Aha, gut, und danach gehe ich wieder einkaufen.
Ja.
Frankreich beispielsweise macht's vor, haben zwar alle 3 Wochen eine neue Regierung oder einen neuen Regierungschef, aber das hat geklappt. Die Konzerne müssen jetzt 2 Wochen lang, glaube ich, Mogelpackungen am Regal kennzeichnen, damit die Menschen einen Überblick behalten. Warum ist sowas in Deutschland denn nicht möglich? Was erleben Sie denn da? Das kann ja nicht so schwer sein, sowas einzuführen. Also ich denke mal, in Deutschland das Tempolimit, auch schwieriges Thema, aber ich sehe auch ein, es ist schwieriger in Deutschland. Warum geht aber nicht mal sowas mit den Mogelpackungen?
Ja, ich glaube, da müssen Sie die anderen Parteien fragen, was es nicht geht. Also mit uns würde es ja gehen. Auch das haben wir ja schon beantragt.
Ja, aber Sie erleben ja, meine Hoffnung war, Sie erleben ja, Sie erleben ja Ihre Kolleginnen und Kollegen. Was wird denn da gesprochen?
Alles zu kompliziert, also auch die Preisbeobachtungsstelle, die das ja auch mit im Blick haben sollte, die es ja in Frankreich gibt, haben wir ja verlangt und da haben wir ja auch mehrfach den Minister zugefragt, den zuständigen. Da wurde zum Anfang der Wahlperiode gesagt, ja, nehmen wir uns vor, ich glaube, es stand auch im Koalitionsvertrag und je weiter die Wahlperiode weiterging, desto größer wurden die Ausreden, also anders kann ich das nicht bezeichnen, es sei zu kompliziert und wir wollen ja nicht noch mehr Bürokratie. Und das sind dann natürlich in der Diskussion über Bürokratieabbau, ist das ein Totschlagsargument zu sagen, also mit so einer Stelle würden wir noch mehr Bürokratie schaffen. Und dann ist man da einfach wirklich nicht mehr weitergekommen, diese Forderung wirklich prominent auf sozusagen mitgetragen von anderen Parteien zu platzieren. Jetzt ist das ja so, dass das ja eine üble Gepflogenheit ist, dass man im Bundestag sowieso Oppositionsanträge ablehnt. Aber es wäre unbenommen, dass die jeweilige Regierungspartei dann selber einen entsprechenden Antrag stellt, wenn sie denn sagen, das wäre ein gutes Instrument, hier solche Übergewinne ja, aus meiner Sicht Verbrauchertäuschung zu unterbinden. Und gerade bei den Mogelpackungen gab es ja auch sogar gerichtliche Erfolge der Verbraucherzentralen, wo dann gesagt wurde, ja, es muss über einen bestimmten Zeitraum gekennzeichnet werden. Das Problem war, dass zum Zeitpunkt des Urteils selbst dieser Zeitraum schon überschritten war. Und für diesen Einzelfall, und Gerichte entscheiden ja immer über Einzelfälle, hat das denn gar nicht mehr gewirkt, weil inzwischen war die Frist um und sie konnten die Produkte auf den Markt vertreiben ohne Hinweise. Und dass man jetzt sagt, das müsste jetzt beispielgebend sein für alle anderen Inhaltsveränderungen bei Produkten oder Zusammensetzungsveränderungen. Also es geht ja nicht nur immer um die Masse des Inhaltes, sondern auch um die Zusammensetzung. Ne?
Also Skimpflation sozusagen.
Genau, wir haben da ja das Beispiel eines berühmten Fruchtsaftes, der plötzlich von 100% auf 50% Fruchtanteil gesunken ist bei gleichem Preis und fast identischer Flasche. Und auch das wird ja überhaupt nicht aufgegriffen im politischen Raum durch die politische Mehrheit, die regiert. Und das mache ich denen auch wirklich zum Vorwurf und versuche das auch an jeder Stelle, sowohl im Agrarausschuss als auch über Anträge und Anfragen immer wieder zu thematisieren, damit dieses Thema nicht aus dem Blick verloren wird.
Sie sind natürlich und Ihre Kolleginnen und Kollegen auch mit einer enormen Marktmacht dort konfrontiert. Also wenn man sich die Schwarzgruppe anschaut mit Lidl und Kaufland, oder auch Aldi.
Die reichsten Deutschlands. Die Personen Deutschlands, ja.
Die reichsten Personen Deutschlands, von denen die ärmsten Personen Deutschlands glauben, die sind reich geworden, weil es dort die günstigsten Preise gibt. Zigfach nachgewiesen, dass das nicht der Fall ist. Ja. Ich weiß aus eigener Erfahrung, selbst solche Nachrichten, gut recherchiert, schaffen es nicht durchzudringen. Seltsamerweise. Was ich sagen wollte, ist diese Marktmacht, wohinter ja auch dann in Berlin oder meinetwegen auch in Stuttgart ein gewisser Lobbyismus stecken dürfte, das ist nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig hat ja die Linke formuliert, klare gesetzliche Vorgaben und Sanktionen sind die einzige Sprache, die diese Konzerne verstehen. Mein Eindruck jetzt nach mehreren Jahren beschäftigen mit diesem Thema ist, selbst diese gesetzlichen Vorgaben, wenn es sie gibt, scheinen diese Konzerne nicht zu interessieren, bis nicht, wie Sie sagten, pro Einzelfall ein Landgericht im Zweifel mal gegen sie entschieden hat. Aktuelles Beispiel sind ja App-Rabatte, wo Lidl, Penny und auch Rewe von der Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg abgemahnt wurden oder es wird sogar auf Unterlassung geklagt, weil man nur noch mit dem Rabatt wirbt und der normale Preis gar nicht mehr erwähnt wird. Das heißt, ich weiß nicht mehr, was ich zahle, wenn ich mit diesem Produkt zur Kasse gehe. Und während diese Verfahren laufen, werden neue Prospekte gedruckt mit genau dieser Werbung. Egaler kann es einem ja wirklich nicht sein. Was glauben Sie denn, wie wollen Sie denn diese gesetzlichen Vorgaben, die es schon gibt, überhaupt durchsetzen, wenn Sie könnten?
Ja, also einerseits müsste man mit wirklich deutlich spürbaren Abmahnverfahren agieren und da muss auch eine Kontrollbehörde natürlich wirksam ausgestattet sein, so dass sie schnell handeln kann, dass man nicht erst letztlich klagen muss, um so ein Verfahren durchzusetzen. Und da wäre sowas wie eine einstweilige Verfügung, Sachen zu unterbinden, natürlich ein wirksames Mittel. Also ich glaube, der Rechtsstaat würde es hergeben. Man muss Behörden dazu ausstatten. Und das ist eben auch diese Ausstattung der Kontrollbehörden, ist ein Zeichen von politischem Willen oder politischem Unwillen. Und den sehen wir hier leider. Eher den politischen Unwillen, da wirklich Maßnahmen entgegenzusetzen. Wir hören das in vielen Beteuerungen, wenn man darüber spricht. Dann wird viel geredet über freiwillige Selbstverpflichtungen. Also wir haben doch wirklich gemerkt, dass diese freiwilligen Selbstverpflichtungen auch zu Inhalten von Lebensmitteln nicht wirklich funktionieren. Also Stichwort Zuckerreduktion ist ja auch so ein Thema, wo es immer so vor sich hergetragen wird, dass es da mit der freiwilligen Reduzierung toll vorangeht. Und wenn man wirklich reinguckt, ist es marginal und es hat auch sozusagen ist auch absolut stagniert. Nachdem die Diskussion nachgelassen hatte, hat man denn sozusagen keine Bemühungen mehr erkennbar gemerkt. Das ist ein großes Thema, finde ich. Also für mich wäre das auf jeden Fall ein Thema. Und ich glaube, wenn das mehr auch eine Rolle spielen würde in Berichterstattung, in sowohl in der öffentlichen Berichterstattung im TV, aber auch in sozialen Medien, dann würde das tatsächlich auch mehr ins Bewusstsein der Menschen dringen. Und dann würde das auch, also ich setze ja viel darauf, dass aus dem außerparlamentarischen Raum parlamentarische Initiativen entstehen müssen. Die müssen getragen werden aus dem außerparlamentarischen Raum. Und da wünschte ich mir zum Beispiel, ich bin ja auch Mitglied im Petitionsausschuss, auch mal eine Petition, die das thematisiert, die da Forderungen an die Bundesebene richtet. Also das wäre für mich so ein Mittel, wo man auch mal wirklich mehr Gehör findet, wo man Multiplikatoren finden kann. Wir haben ja auch Veranstaltungen zu dem Thema gemacht, wo Leute, die sich gerade mit lebensmittelgesunder Ernährung und auch mit Lebensmittelverschwendung beschäftigen, mit am Tisch waren. Wir waren uns da alle einig. Aber dieses nach außen dringen ist unwahrscheinlich schwierig.
Glauben Sie, dass dahinter wirklich Lobbyismus eine ganz entscheidende Rolle spielt? Denn dieses nach außen dringen stelle ich halt auch immer wieder in meiner Arbeit fest. Ich versuche es ja schon sozusagen in die Medien zu bringen. Das ist mein Thema. Wenn man das Beispiel nimmt, dass wir im November gezeigt haben, dass es womöglich Preisabsprachen geben könnte zwischen großen Lebensmittelkonzernen, zumindest aber einen toten Wettbewerb, weil wir gezeigt haben, was jeder auch heute noch selbst ausprobieren kann. Die Produkte kosten alle überall dasselbe, während die Menschen glauben, ich gehe zum Discounter, wenn ich es billig haben möchte. Und bei den Supermärkten ist es eher teurer. In Wahrheit ist, wir konnten es zeigen. Solche Sachen laufen im Fernsehen immer noch gut, im alten Fernsehen. Ein Clip, wo unsere Testfamilie gesehen hat, ihr Einkauf hat überall 24,60 Euro gekostet. Wurde bei TikTok über 3 Millionen Mal angeschaut, bei Instagram nochmal über 1 Million. Die Menschen wollen es ja sehen, können es nicht glauben. Und trotzdem ist mir jetzt in den letzten Monaten dann im Zweifel vielleicht auch entgangen, aber ich habe nicht gesehen, dass diese Nachricht irgendwo aufgegriffen wurde. Ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise fast schon so, als sei es egal, was entdeckt wird, was aufgedeckt wird, wie sehr man sich anstrengt. Es dringt nicht durch. Und ich frage mich halt, wie auch das ambitionierteste Wahlprogramm hier etwas ändern könnte, weil das Thema da ist, zeigen ja diese Reaktionen von Zuschauerinnen und Social-Media-Nutzern, zeigen aber ja auch Untersuchungen dieser unabhängigen Institute. Also wie soll denn da härter vorgegangen werden? Was kann man denn tatsächlich vielleicht in einer nächsten Bundesregierung tun? Was erleben Sie? Was könnte man tun? Was glauben Sie, was würden Konzerne, Handel und Hersteller wirklich spüren, um dann das Verhalten zu ändern?
Also das Erste wäre natürlich, die Preisbeobachtungsstelle einzuführen, die sowas im Blick hat und die dann auch, wie gesagt, ausgestattet ist mit Befugnissen, über einstweilige Maßnahmen sowas zu unterbinden. Gerade wenn man jetzt eben diese Aufschläge auf die Preise sieht, wenn man Preisabsprachen sieht. Normalerweise müssten die Kartellbehörden das aus meiner Sicht schon jetzt wirklich deutlich aufgreifen. Und da muss man den politischen Willen erzeugen. Wir wissen oder wir sehen ja, oder ich als Politikerin, als ich 2021 in den Bundestag gekommen bin, war ich ja wirklich entsetzt, wie viele Schreiben man von Organisationen, Vereinen, Verbänden bekommen hat. Oftmals industrienah, mit großer Finanzstärke dahinter, die sich alle plötzlich mit Themen an einen wenden. Von manchen hat man vorher noch gar nichts gehört. Die sind wirklich in den Vorzimmern, die haben den Zugang zum Bundestag, die haben teilweise also den direkten Draht zur Regierung. Man merkt es, auf der Grünen Woche sind ja viele Akteure von Rewe, Lidl und so weiter, die haben ja auch alle zu Empfängen geladen und versuchen ja an dieser Stelle dafür zu werben, dass sie ja alle schon so viel tun und gerade diese freiwilligen Selbstverpflichtungen alle einhalten und da frage ich mich oft, wie blauäugig Politiker sind, die dann nicken, wenn es um diese freiwilligen Selbstverpflichtungen geht. Dass da ja auch der politische Raum wirklich eingelullt wird man so versucht halt politische Initiativen, die mehrheitsfähig sind, dann auch zu unterdrücken und zu unterbinden. Und wie gesagt, ich habe als kleine Opposition ja nur die Möglichkeit, mit kleinen Anfragen, schriftlichen Einzelfragen, Fragen an die Bundesregierung im Plenum und eben durch eigene Anträge die Themen zu setzen. Das ist uns ja als Gruppe nochmal beschnitten worden, das Recht. Insofern war das wirklich schwierig in dem vergangenen Jahr. Eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht. Aber als Mehrheiten zu suchen und auf Mehrheiten zu drängen bei diesen Themen im politischen Raum, im Parlament. Und wie gesagt, ich finde, der außerparlamentarische Druck müsste irgendwie noch stärker sein. Petitionen sind aus meiner Sicht ein super gutes Mittel dafür, dass man Initiativen aus dem außerparlamentarischen Raum durch öffentliche Petitionen, die eine große Unterstützung finden, dann auch, wenn sie sagen, sie haben so viele Klicks und Likes, dann wäre das ja auch was, das man auch so bewerben könnte, wenn man eben eine Petition startet, die eine Preisbeobachtungsstelle fordert, die dann an die an den Bundestag richtet und dann den Bundestag auch mit einer hohen Unterstützerzahl zu zwingt, also 30.000 Unterzeichner einer öffentlichen Petition sorgen dafür, dass es öffentlich beraten werden muss. Das ist ja schon mal was, dass es sozusagen so in den politischen Raum wirklich reingetragen wird. Das wäre von mir ein Wunsch an die Menschen im Land, sich da sozusagen vielleicht auch in dieser Art und Weise zu organisieren und auch das Parlament ein Stück weit zu zwingen, sich mit solchen Themen zu beschäftigen.
Statt sich mal eben mit einem Klick oder einem Like bei Social Media aufzuregen, vielleicht einen kleinen Prozentsatz rüber zu den Petitionen. Ja. Mal gucken, ob es diese Wirkung hat. Ich bin selber gespannt. Denn ich sehe ja zumindest, was es für eine Wirkung auf die Menschen hat, diese Bilder, diese Rechnungen, diese Einkäufe zu sehen. Vielleicht tut sich da ja was. Sie haben im Wahlprogramm, ich habe es eingangs schon gesagt, eine Forderung stehen, die nach allem, was Sie jetzt gerade ja erzählt haben, aus Ihren Erlebnissen der letzten Jahre ja fast schon aus der Luft gegriffen wirkt oder wie ein frommer Wunsch. Die Rede ist von einem Preisdeckel auf Grundnahrungsmittel. Das heißt also, Konzernen vorschreiben, wie teuer etwas sein darf, wie teuer es nicht mehr sein darf. Und das also mit den Konzernen, die sich jetzt schon an bestehende Gesetzgebung so lange nicht halten, bis ein Landgericht sagt, so jetzt ist Schluss. Erzählen Sie mal, was steckt hinter diesem Preisdeckel und warum glauben Sie, könnte der tatsächlich auch in Deutschland funktionieren?
Na, ein Preisdeckel wäre ja eine konkrete Festlegung und dann bräuchte man, also wenn man eine konkrete Festlegung hat, die 1:1 umsetzbar ist, dann bräuchte man ja nicht erst warten, bis irgendwie über eine Auslegung ein Gericht entscheidet, ist es denn so oder ist es nicht so. Das ist das, was man mit einem Preisdeckel wirklich ganz klar aussagen kann. Hier ist eine Obergrenze für einen Preis und höher darf es nicht gehen.
Wer legt denn diesen Preis dann fest?
Ja, ich glaube schon, da muss ein Experten dran. Da muss das wird auch nicht statisch sein können. So realistisch bin ich ja auch, weil auch Produktionskosten steigern sich und oder schwanken. Es geht ja nicht immer nur nach oben. Meistens gehen die Preise aber nicht wieder runter. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass man sagt, auch wenn jetzt Energie wieder gesunken ist, die Preise bleiben trotzdem oben, deren Erhöhung man trotz vorher ja mit der Energiepreisexplosion kommuniziert hat. Also insofern würde so ein Preisdeckel nicht statisch sein. Das müsste eine Expertenkommission, da sehe ich wirklich auch die Wissenschaft in der Pflicht, raufzugucken, was ist jetzt der angemessene Preis, den ein Produkt kosten muss. Und das wäre dann der Deckel, der wirklich verbindlich ist. Und ein Preis darf einfach nicht höher gehen. So wie man, ja, ich weiß, vom Beispiel her sagt man auch, da gibt es, wenn die Leute auf der Autobahn 130 fahren sollen, fahren auch welche 150. Aber da gibt es sozusagen sofort eine Maßnahme und man weiß, dieses Bußgeld wird fällig. Und genauso müsste auch ein Preisdeckel funktionieren, dass es dann sozusagen eine Preispolizei gibt oder eine Preisaufsicht, die dann das so sofort regulieren kann, sofort dem Einhalt gebieten kann über und über einstweilige Maßnahmen auch sofort das unterbinden kann, dass man so weit Behörden ausstattet, die dann sofort eingreifen können. Und ja, ich glaube, es kann funktionieren, wenn der politische Wille da ist, mit einer solchen Preisobergrenze. Wie gesagt, Thema Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ist ja nochmal auch sozusagen parallel, dass wir gesagt haben, an dem täglichen Einkauf, den ein jeder Mensch notwendigerweise machen muss bei Grundnahrungsmitteln, muss der Staat auf diese Einnahmen auch verzichten können, weil der Staat kann nicht daran verdienen, was sozusagen die notwendigen Lebenshaltungskosten betrifft. Dann sollte man lieber am Einkommen andocken und sagen, bei den höheren Einkommen, also nach unserer Vorstellung ab 7.000 Euro, da kann man ansetzen und da kann der Staat profitieren, wenn das Einkommen höher ist. Aber sozusagen bei den kleinen und mittleren Einkommen mitverdienen zu wollen und bei dem kleinen Einkauf, der täglich notwendig ist, mitverdienen zu wollen, da muss aus unserer Sicht der Staat sich auch verabschieden.
Bei der Mehrwertsteuersenkung gibt es ja doch trotzdem immer die zwei Kritikpunkte. Erstens, sie gilt dann für alle, also auch für den Millionär, der bei Aldi aus Spaß einkaufen geht. Und das Zweite ist, was ja Brancheninsider durchaus erzählen, und es gibt die Erfahrungswerte aus der Corona-Zeit, als die Mehrwertsteuer mal gesenkt wurde, ja für eine Zeit lang, dass tatsächlich ja in den ersten Tagen die Preisschilder sich ändern. Klar, eine Steuer ist niedriger geworden, dass aber sukzessive der Preis, der an der Kasse gezahlt werden muss, trotzdem sehr schnell wieder auf dem normalen Niveau war. Steuerhöhe hin oder her, das würde ja...
Deswegen Deckel und deswegen Preisbeobachtungsstelle. Also das sind ja die beiden Maßnahmen, die dann dagegen stehen, dass dieser schleichende sozusagen Preisanstieg, der dann wieder in die Normalität rückt, verhindert werden kann. Und diese sozusagen, ja, tatsächlich, Reiche würden auch davon profitieren. Aber wie gesagt, bei denen würden wir am Einkommen ansetzen und beim Vermögen. Und insofern würde man an der Stelle das dann wieder ausgleichen. Und prozentual muss man ja wirklich sagen, dass Menschen mit kleinem, mittleren Einkommen, auch die Mittelschicht, viel mehr ihres verfügbaren Einkommens dafür ausgeben müssen, Lebensmittel und Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Und insofern werden sie prozentual wesentlich mehr entlastet als Reiche.
Sagen Sie mir zum Ende, Sie sagen ja, Essen soll schmecken und gesund sein. Von welchen Lebensmitteln sprechen wir denn dann? Ein Discounter hat ca. 3.000 Artikel, nicht nur Lebensmittel im Angebot. Für welche Artikel soll diese Preisobergrenze, dieser Preisdeckel gelten?
Also ich denke da tatsächlich an Grundnahrungsmittel, an die Lebensmittel, die man wirklich zum täglichen Leben braucht. Was wir jetzt auch erlebt haben, die Preissteigerungen, seit 2020 Mehlprodukte, Getreideprodukte, Kartoffeln, auch Geflügel zum Beispiel hat ja diesen massiven Preisanstieg gehabt. Also zählt für mich auch auf jeden Fall dazu. Brot, Brötchen, Milch, Babynahrung, auch tierische Ersatzprodukte, also Hafermilch zum Beispiel. Die wird ja sogar jetzt aktuell noch mit 19% Mehrwertsteuer belegt. Das ist ja auch so ein Unding. Deswegen haben wir ja parallel zu unserem Antrag auf Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auch beantragt, Grundnahrungsmittel wirklich zu definieren. Es gibt ja gar keine wirkliche Definition, was Grundnahrungsmittel sind. Und tatsächlich, man kann die Debatte noch nachhören, da hat es eine Debatte im Bundestag dazu gegeben. Da wurde mir wirklich mit diesem Antrag beigepflichtet, wurde von ganz vielen Rednern am Pult gesagt, ja, das ist ein wichtiges Thema, aber es ist jetzt gerade nicht dran. Und dann frage ich mich ja, wann soll es denn dann dran sein? Also wenn wir die Bundesregierung beauftragen damit, eine Definition für Grundnahrungsmittel zu entwickeln, wir haben ja noch gar nicht vorgegeben, das waren zwar beispielhaft, was wir reingeschrieben haben in der Begründung des Antrages, aber da war gar nicht vorgegeben, dass da irgendwas ganz Bestimmtes sein soll, sondern die Bundesregierung sollte beauftragt werden, Grundnahrungsmittel konkret zu definieren. Und selbst da hat man sich verweigert und da sozusagen entgegen der Reden, die am Pult gehalten wurden, sind. Und da muss man, glaube ich, auch alle Parteien, die da am Rednerpult gestanden haben und gesagt haben, ja, das ist ein wichtiges Thema und das müssen wir machen, die muss man jetzt stellen und sagen, dann macht es doch.
Was befürchten Sie, wenn in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich hier weiterhin mehr oder weniger nichts passiert und Sie gleichzeitig und viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen mit Sicherheit auch an den Haustüren die Stimmung der Menschen merken? Mal abgesehen von Umfragen und so weiter. Was glauben Sie, ist hier was am Köcheln, einfach nur aufgrund dieser Preise, nur in Anführungszeichen?
Definitiv. Also ich glaube, das ist ein wirklich gesellschaftliches Thema, was man wirklich nicht ignorieren kann. Und diese Wut und auch die Verdrossenheit, die wir spüren, die auch mir entgegensteht, letztlich bin ich jetzt auch eine Politikerin, und die erleben wir. Und wenn man die nicht ernst nimmt, glaube ich, werden die Menschen entweder gar nicht mehr zur Wahl gehen oder Leute wählen, die vermeintlich einfache Antworten geben. Wir haben ein demokratisches System. Wir agieren darüber, dass wir in einem Parlament Anträge stellen, dass sie die Regierung beauftragen, die Regierung kontrollieren. Auch das ist uns, wird uns ja als Opposition oft sehr schwer gemacht, indem Fragen nicht beantwortet werden. Wenn sich dieser Politikstil weiter durchsetzt, dann kann ich Politikverdrossenheit auch gut verstehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass diese Themen auch ernst genommen werden. Die Themen, die jeden in dem Alltag betreffen. Und das wäre auch mein Appell an alle politischen Verantwortungsträger.
Frau Lathendorf, am 23.02. wissen wir mehr.
Ja.
Und ob wir in den Wochen und Monaten danach auch schlauer sind, werden wir sehen.
Ja.
Ich meine jedenfalls, es gibt Hinweise genug, die zeigen, dass die Preise was mit den Menschen machen. Und das geht weit über den Geldbeutel hinaus. Eben auch mit der Gesellschaft und dem Wahlergebnis letztlich. Ob die hieran was ändern könnten, ihrer Verantwortung gerecht werden, das beobachten Sie dann weiter wahrscheinlich im Bundestag und wir beobachten das hier weiter bei Radikal und Reduziert. Und wenn ihr gerade jetzt vor der Bundestagswahl nichts verpassen wollt, gerade in dieser Woche, da gibt es nämlich jetzt noch ein paar Episoden mehr ausnahmsweise, dann abonniert den Podcast und gern auch den Newsletter. Der Link ist in den Shownotes. Oder ihr sucht einfach nach Radikal und Reduziert, zum Beispiel bei Steady. Frau Lathendorf, Ihnen vielen Dank für Ihre Zeit. Halten Sie die nächsten 8 kalten Tage noch durch. Und wir hören uns hier schon am Montag wieder und am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Radikal und Reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.